Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Treibhausgase tragen zur Erderwärmung bei. Je mehr wir rauspusten, desto heißer wird's. Das ist, einigen Klimaskeptikern zum Trotz, wissenschaftlicher Konsens. Vor allem Kohlenstoffdioxid, also CO2, trägt wesentlich zum sogenannten Treibhauseffekt bei. Und das mit teils verheerenden Folgen, wie wir wissen. Was können wir, was sollten wir also tun, um die Emissionen zu senken? Eine gerade viel diskutierte Idee: CO2-Ausstoß muss seinen Preis haben. Einer, der schon lange für eine CO2-Steuer plädiert, ist der Ökonom Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Und der erklärt uns in dieser Hörsaalausgabe, warum er das für eine gute Idee hält und wie genau das aussehen könnte. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Hallo und willkommen.
Die Emissionen, sie steigen, steigen und steigen. Was sind denn eigentlich sinnvolle klimapolitische Ziele? Was sind denn eigentlich die ökonomischen Konsequenzen? Die erste Lösungsoption, und die scheint mir bei vielen sehr verbreitet zu sein, das ist Hoffen auf ein Wunder. Ich glaube an Wunder, aber ich verlasse mich ungern auf Wunder. Wir brauchen eine CO2-Bepreisung. Industrie und Gewerkschaften, die wollten keinen CO2-Preis, weil nur bei einem ordnungsrechtlichen Ausstieg sie hohe Kompensationszahlungen verlangen können. Der ordnungsrechtliche Ausstieg wird nicht nur teuer, sondern er verspricht auch nicht, dass die Emissionen tatsächlich sinken und dass die Verursacher, diejenigen, die verschmutzen, auch tatsächlich zahlen. Wie schaut eigentlich die CO2-Besteuerung aus in der Zukunft im Verkehrssektor, im Gebäudesektor? Wie schaut die aus in der Landwirtschaft? CO2-Preise sind effektiv und gerecht. Die CO2-Bepreisung könnte die deutsche Energiewende doch noch zum Erfolg führen.
Ja, ihr habt es in der kleinen Vorschau gerade schon gehört. Es geht gleich um all das, was in Sachen einer möglichen CO2-Steuer nicht nur die Koalition derzeit spaltet. Zum Beispiel, was würde eine CO2-Bepreisung für die Wirtschaft bedeuten? Was für uns Bürger, vor allem die Ärmsten in der Gesellschaft? Und was würde es überhaupt bringen? Würde es wirklich dazu führen, dass wir mehr auf Klimaschutz achten und sparsamere Energiequellen einen Aufschwung bekämen? Seine Antworten auf diese Fragen erklärt uns Edenhofer jetzt, nachdem er erst noch mal kurz auf die Rahmenbedingungen eingeht, also die Folgen des Klimawandels zum Beispiel, die Renaissance der Kohle oder die Deutsche Kohlekommission. Aber hört selbst. Nach dem 1,5-Grad-Bericht ehrgeizigere Ziele, halbherzige Mittel? Fragezeichen. So heißt sein Vortrag, den er am 4. Februar 2019 im Rahmen der Kieler Energiediskurse Gespräche zur Energiepolitik gehalten hat. Veranstaltet hat den die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH zusammen mit dem Institut für Weltwirtschaft Kiel und der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Und für die Klimainteressierten unter euch hier noch ein kleiner Hinweis vorab, wo ihr noch mehr spannende Infos zum Thema findet.
Wenn euch die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel noch weiter interessieren, gemeinsam mit unseren Schwesterprogrammen Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur haben wir eine Themenseite ins Netz gestellt. Infos, Hintergründe und Geschichten über Nachhaltigkeit und Klimawandel. Geht auf deutschlandfunknova.de/denkfabrik.
So, und nun geht es los mit dem Vortrag von Ottmar Edenhofer.
Mein Thema ist heute ehrgeizigere Ziele und halbherzige Mittel. Worüber ich heute sprechen will, ist, dass sich die Politik, die internationale Klimapolitik, aber auch die nationale, die deutsche Klimapolitik, mit immer ehrgeizigeren Zielen zu Wort melden, aber die Mittel aus meiner Sicht immer halbherziger werden. Und ich denke, wir haben jetzt eine Dekade vor uns, in der wir dieses Spiel fundamental verändern müssen. Was ich jetzt tun möchte, ist, ich möchte Ihnen zunächst mal einen globalen Status geben, so eine Art globalen Kassensturz, wo wir klimapolitisch stehen. Ich will dann in dem ersten Teil, wo wir international stehen, das wird so der pessimistische Teil werden, und wenn ich dann den Tiefpunkt erreicht habe, dann werde ich mir so graduell nach oben bewegen. Also ich verspreche Ihnen, ich werde den Vortrag so halbwegs optimistisch beenden. Werde dann ein Plateau durchschreiten, wenn ich die Kohlekommission kommentiere, und werde dann, das wird Sie vielleicht überraschen, durchaus optimistisch enden, was die europäische Klimapolitik in den nächsten 3 Jahren anbelangt, weil ich glaube, da gibt es eine hochinteressante Entwicklung, die wir eben auch in Deutschland nutzen können. Lassen Sie mich zunächst mal mit einer ziemlich simplen und einfachen Beobachtung beginnen. Die Emissionen, sie steigen, steigen und steigen. Und wenn Sie sich mal diese Kurve mit einer gewissen inneren Sammlung anschauen, dann werden Sie feststellen, seit den 2000er Jahren mit 3%, dann eine gewisse Abflachung. Dann gab es die Phase nach Paris 2015, wo die Leute gedacht haben, jetzt hätten wir eigentlich den Scheitelpunkt erreicht und die Emissionen beginnen nun wieder zu steigen. Und ich glaube, das hat im Wesentlichen strukturelle Gründe. Und wenn wir in der internationalen Klimapolitik das Ruder nicht herumreißen, dann werden auch die Emissionen in der nächsten Dekade weiter steigen. Und das hat vor allem mit einem Phänomen zu tun, mit dem ich mich in diesem ersten Teil beschäftigen will, nämlich mit der Renaissance der Kohle. Jetzt kann man darüber streiten, ob diese Kohlerenaissance die wichtigste Renaissance seit der Industriegeschichte ist. Sie ist auf jeden Fall höchst bedeutsam und sie ist aus meiner Sicht in ihrer ganzen Tragweite in der internationalen Klimapolitik noch nicht vollständig zur Kenntnis genommen worden. Was Sie hier sehen, das sind die Emissionen der verschiedenen Länder. Global steigen die Emissionen. China hat seit den 2000er Jahren wegen der enormen wirtschaftlichen Entwicklung einen starken Anstieg der Emissionen gehabt, dann ein Plateau und jetzt beginnen die Emissionen wieder zu steigen. Immerhin beginnen in den Vereinigten Staaten die Emissionen zu sinken, ähnlich in Europa. Das ist zunächst mal eine ganz erfreuliche Entwicklung und warum in den Vereinigten Staaten die Emissionen sinken, das möchte ich besonders betonen, weil an diesem Beispiel man sehen kann, welche Macht, wenn ich das so ausdrücken darf, die relativen Preise haben. Das Thema Preise, das ist eine große Schwierigkeit für uns Ökonomen, weil das eigentlich niemand gerne hören will. Wir werden dort verdächtigt von den Umwelt-NGOs, dass sie sagen, wer über Preise spricht, der spricht eigentlich über Kapitalismus und der Kapitalismus macht doch eigentlich die Umwelt kaputt. Wenn man mit der Industrie über CO2-Preise spricht oder über relative Preise, dann sagt man, das ist eigentlich etwas, was unsere Wettbewerbsfähigkeit stört. Also man macht sie damit wahnsinnig beliebt. Bevor ich Ihnen dieses Phänomen erläutere, möchte ich noch mal ganz kurz hier auf diese Grafik verweisen. Was Sie hier sehen, ist, dass seit den 2000er Jahren die Kohleemissionen drastisch zugenommen haben, dass wir dann irgendwie so eine Delle hatten und jetzt steigen die Kohleemissionen wieder an und werden ansteigen, vor allem, wenn man weltweit die gesamten Kraftwerksbauten in Anschlag bringt. Wenn man sich mal hier zurückversetzt, so in die 2000er Jahre, Ende der 90er Jahre, dann werden Sie feststellen, dass die Internationale Energieagentur, BP, die haben gesagt, das Zeitalter der Kohle ist zu Ende. Wir werden über Gas sprechen, wir werden über Erneuerbare sprechen, aber das Zeitalter der Kohle ist zu Ende. Die Kohle hat aber seit den 2000 Jahren ein fulminantes Comeback hingelegt und Sie sehen, wir haben eigentlich seit den 2000er Jahren regelmäßig Klimakonferenzen, IPCC-Berichte. Es ist so, als hätte es die nie gegeben. Und das ist aus meiner Sicht ein ernsthaftes und ein großes Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Denn wir leben eben in der Tat in einer Welt, in der vor allem in Asien, aber auch in Afrika in großem Maßstab Kohlekraftwerke gebaut werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Blick in die Vereinigten Staaten. Was Sie hier nämlich sehen, ist, dass die Kohleemissionen drastisch sinken. Und warum sinken die? Die Kohleemissionen sinken deswegen, weil in den Vereinigten Staaten der Gaspreis viel niedriger ist als der Kohlepreis. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht glaube, dass Donald Trump in den Vereinigten Staaten eine Kohlerenaissance zustande bringen wird. Was Donald Trump vielleicht zustande bringt, ist, dass die Vereinigten Staaten wieder mehr Kohle exportieren. Aber heimisch glaube ich nicht, dass es ihm gelingen wird, in großem Maßstab Kohlekraftwerke zu bauen. Der Tatsache geschuldet eben, dass der Gaspreis niedriger ist als der Kohlepreis. Und da sehen Sie schon, die relativen Preise, also das Verhältnis von Kohle- und Gaspreis, bestimmt in ganz erheblichem Umfang auch die Emissionen und auch den Ausbau der Kapazitäten in Kohle- und Gaskraftwerke. Das ist so in aller Kürze die globale Situation. Und mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Bevor wir aber das tun, müssen wir uns die Frage stellen, wo sollen wir denn eigentlich hin? Was sind denn eigentlich sinnvolle klimapolitische Ziele? Und wenn wir diese klimapolitischen Ziele definieren wollen, dann müssen wir uns natürlich mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen. Und ich möchte das hier in aller gebotenen Kürze tun, weil es mir in meinem Vortrag nicht darum geht, die dramatischen Impacts beim Anstieg der globalen Mitteltemperatur von 3 oder 4 Grad zu beschreiben, sondern es geht mir hier in der Tat um die Lösungsstrategien. Aber ich will doch noch mal ganz kurz zusammenfassen, was der 1,5-Grad-Bericht des Weltklimarates getan hat. Zunächst mal hatte der Weltklimarat die Verpflichtung, einen solchen 1,5-Grad-Bericht zu verfassen. Warum hatte er die Verpflichtung? Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die sogenannten kleinen Inselstaaten in das Paris-Abkommen das 1,5-Grad-Ziel verankert haben. Das haben sie deswegen getan, weil sie wollten, dass die Klimarisiken, denen sie ausgesetzt sind, besonders anerkannt werden. Und ich war im März in Papua-Neuguinea und in Ozeanien. Und in Ozeanien brauchen sie mit den Leuten nicht über den Klimawandel sprechen. Das ist dort eine ziemlich massive Realität. Auf den Fidschi-Inseln wird ein Großteil oder ein erheblicher Teil des Staatsgebietes verloren gehen. Also einfach durch Überschwemmungen. Das ist eine Realität und die kleinen Inselstaaten wollten, dass diese Realität anerkannt wird. Und deswegen haben sie von der internationalen Staatengemeinschaft verlangt, dass dieses 1,5-Grad-Ziel im Paris-Abkommen anerkannt wird. Und dann hat die Staatengemeinschaft den Weltklimarat beauftragt, diesen festzustellen, eben zwei Fragen zu klären. Was passiert eigentlich bei 1,5 Grad mit den Klimarisiken und ist das überhaupt noch erreichbar? Und die Kernaussage dieses Berichtes ist, bei 1,5 Grad werden die Korallenriffe so gut wie verschwinden. Es gibt das Risiko, dass das arktische Eis verschwindet, dass das Grönland-Eisschild weiter destabilisiert wird. Wenn man dann weitergeht auf 2 Grad oder auf 3 Grad, dann kommt es zum Auftauen der Permafrostböden. Und wenn man dann auf 4 Grad geht, dann spielen großkalige Tipping Points, wie zum Beispiel das Absterben des Amazonas, eine große Rolle, dass eben der Amazonas nicht mehr eine Netto-Senke für CO2 ist, sondern eben eine Netto-Quelle. Das heißt mit anderen Worten, wenn man sich die wissenschaftliche Literatur anschaut, dann ist die Begrenzung des Anstiegs der globalen Mitteltemperatur um die 2 Grad, vielleicht sogar unter 2 Grad bei 1,5, durchaus ein sinnvolles Ziel. Aber Sie dürfen sich dieses Ziel nicht so vorstellen, als sei das das Ergebnis oder die Ableitung aus einer physikalischen Formel, sondern dieses 2 Grad, 1,5 Grad Ziel, oder man müsste eigentlich genauer sagen, die 1,5 Grad, 2 Grad Begrenzung, das ist Ausdruck eines Vorsichtsprinzips. Sie müssen sich das vielleicht eher so vorstellen wie die Festlegung von Geschwindigkeitsbeschränkungen in Wohngebieten. Da kann man natürlich darüber streiten, ob in Wohngebieten die Geschwindigkeit auf 20, 30 oder 40 km/h beschränkt werden sollte. Die meisten Leute würden zustimmen, dass bei Kindergärten und Schulen, in der Nähe von Schulen, das deutlich unter 180 sein sollte. Und so ist es auch hier zu verstehen, dass ein Anstieg der globalen Mitteltemperatur um 4 Grad, das wären unbeherrschbare Risiken, das wäre gefährlicher Klimawandel. Bei 3 Grad würden dann schon Tipping Points, Kippschaltereffekte aktiviert werden und bei zwischen 1,5 und 2 Grad bleiben die Klimarisiken einigermaßen beherrschbar. Das ist natürlich für Ökonomen keine so komfortable Ausgangssituation, denn Ökonomen wollen auch wissen, was sind das für ökonomische Schäden, und da gibt es eine große Bandbreite von Abschätzungen. Die ist so breit und mit so viel Werturteilen behaftet, dass wir uns im Weltklimarat in der Arbeitsgruppe 3 dazu entschlossen haben, dass wir darauf verzichten, die Klimaschäden als Ausgangspunkt zu nehmen für Politikempfehlungen. Sondern wir haben gesagt, was sind denn dann die Kosten für 1,5 Grad und für 2 Grad? Es gibt natürlich solche Abschätzungen, die haben unsere Kollegen hier, Burke, etwa in Nature, veröffentlicht. Und dann sehen Sie natürlich, dass Europa vielleicht vom Klimawandel gar nicht so stark beeinflusst ist, aber sicherlich die Produktivität in großen Teilen der Welt einbrechen würde in einer Größenordnung, die dann durchaus es nahelegt, dass eine Stabilisierung bei 1,5 Grad auch ökonomisch durchaus sinnvoll ist. Das ist aber nichts, was ich jetzt im Detail erörtern will, sondern ich will jetzt vor allem die Frage stellen, was sind denn eigentlich die ökonomischen Konsequenzen? Wenn wir sagen, wir wollen 2 Grad, unter 2 Grad stabilisieren, was sind denn eigentlich das für Implikationen? Wenn wir den Anstieg der globalen Mitteltemperatur begrenzen wollen in der Größenordnung, die ich gerade angedeutet habe, dann heißt es, wir dürfen so in einer Größenordnung zwischen 800.000 und 800 Gigatonnen CO2 noch in der Atmosphäre ablagern. Da kann man jetzt drüber streiten, sind es 100, 200 Gigatonnen mehr oder weniger. Auch dazu hat der 1,5-Grad-Bericht elaborierte Aussagen gemacht, wie man solche Budgets berechnet. Aber ich nehme sozusagen hier für die Argumentation meines Vortrags, es sollte unter 108 Gigatonnen CO2 sein. Das ganze Kernproblem der internationalen Klimapolitik besteht darin, dass wir im Boden in Form von Kohle, Öl und Gas in etwa 15.000 Gigatonnen CO2 haben. Mit anderen Worten, im Verlaufe des 21. Jahrhunderts sind die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas nicht knapp. Es gibt gemessen an der Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre sogar ein Überangebot an fossilen Energieträgern. Und jetzt gestehe ich Ihnen gerne zu, dass wir nicht jede Tonne Kohle aus dem Boden holen werden, sondern nur die ökonomisch zugänglichen Ressourcen und Reserven. Und das haben wir in etwa ausgerechnet, was das wäre. Und dann stellt sich immer noch raus, dass wenn wir dieses Ziel erreichen wollten und wir hätten die technische Option CCS, Carbon Capture and Storage, das heißt also das Abscheiden von CO2 von großen Kohle- und Gaskraftwerken und auch Biomassekraftwerken und die Einlagerung im Untergrund, wenn die nicht zur Verfügung steht, entweder aus technischen Gründen oder aus Gründen der Akzeptanz, müssten wir 90% der Kohle und 2/3 von Öl und Gas im Boden lassen. Und hätten wir dann im Untergrund ein solches Reservoir, ein geologisches Reservoir, wären 70% der Kohle und 1/3 an Öl und Gas. Immer gemessen an dem Maßstab der Kosteneffizienz. Das heißt also mit anderen Worten, Klimapolitik, das kann man drehen und wenden, wie man will, bedeutet, dass ein Großteil der Ressourcen und Reserven der fossilen Energieträger im Boden bleiben muss. Jetzt stellen Sie sich mal ganz kurz eine Welt vor, nur als Gedankenexperiment, die genau umgekehrt wäre. Wo wir 800 Gigatonnen in Form von Kohle, Öl und Gas im Boden hätten und 15.000 Gigatonnen ablagern dürften. Und stellen Sie sich mal ganz kurz einen Augenblick vor, wie dann ein deutscher Wirtschaftsminister vor dem Parlament sprechen würde. Also nehmen wir mal Herrn Altmaier. Was würde Herr Altmaier sagen im Parlament, wenn die Situation so wäre? Herr Altmaier würde sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden in den nächsten Dekaden mit drastisch steigenden Ressourcenpreisen von Kohle, Öl und Gas rechnen müssen. Damit Deutschland im internationalen Wettbewerb bestehen kann, ist eine drastische Steigerung der Energieeffizienz, ein Ausbau der Erneuerbaren, vielleicht auch von Carbon Capture and Storage unbedingt geboten, weil wir sonst nicht mithalten können. Wir werden den Kostenwettbewerb nicht gewinnen können. Das würde wohl Herr Altmaier sagen. Und was er meinen würde, ist, dass die fossilen Ressourcenmärkte uns gewissermaßen wie von selber auf den Pfad der klimapolitischen Tugend zwingen werden. Und wenn die Welt so wäre, dann gäbe es kein Potsdam-Institut, ich wäre heute nicht in Kiel, Sie hätten einen schönen Abend und ich könnte auch was Vernünftiges tun. Das heißt also mit anderen Worten, wir bräuchten uns mit dem Klimaproblem gar nicht beschäftigen. Warum müssten wir uns nicht beschäftigen? Nun, weil die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre für uns überhaupt nicht bindend wäre. Jetzt leben wir aber nicht in dieser Welt. Und die Prognosen des Club of Rome in den 70er Jahren, der gesagt hat, wir müssen Energieeffizienz steigern, wir müssen die Erneuerbaren ausbauen, weil wir wegkommen müssen von den fossilen Energieträgern, weil die knapp werden, weil die Ressourcenpreise steigen, das stimmt einfach so nicht. Die Ressourcenpreise werden im Verlauf des 21. Jahrhunderts nicht in dem Umfang steigen, das notwendig wäre, um eben die begrenzte Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre einigermaßen zu respektieren. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet zunächst mal eines: Wir brauchen ein internationales Abkommen, das festlegt, dass die Menschheit als Ganzes nur noch 800 Gigatonnen in der Atmosphäre ablagern will. Und damit ändern sich natürlich auch die Reden der Wirtschaftsminister. Denn jetzt, wenn Klimapolitik betrieben wird, heißt es, wir können nicht unilateral, also im Alleingang Klimapolitik betreiben, weil wir sonst an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und manche werden sagen, es ist für uns sogar vorteilhaft, wenn wir uns als Trittbrettfahrer verhalten und aus den internationalen Abkommen aussteigen. Das ist die große Herausforderung. Wir müssen also durch internationale Abkommen festlegen, wie viel wir in der Atmosphäre noch ablagern wollen. Und wir müssen dann Abkommen schneidern und zimmern, die es für Länder schwer machen, aus solchen Abkommen auszusteigen. Und das ist die Krux der internationalen Klimapolitik und die ganze Schwierigkeit der internationalen Klimapolitik. Ich will heute nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, wie man das machen kann, dass man mit solchen Abkommen einigermaßen zurande kommt. Und wenn man, so wie ich jetzt doch über einige, fast eine Dekade, die internationale Klimadiplomatie verfolgt, kann man natürlich auch skeptisch werden, ob es uns je gelingen wird, ein effektives Abkommen zustande zu bringen. Aber was mir in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist, dass wir uns noch mal ganz kurz klar machen, was es da eigentlich jetzt für Lösungsoptionen gibt. Die erste Lösungsoption, und die scheint mir bei vielen sehr verbreitet zu sein, das ist Hoffen auf ein Wunder. Nun, ich gestehe, ich bin katholisch, ich glaube an Wunder, aber ich verlasse mich ungern auf Wunder. Aber was ich Ihnen zumindest sagen kann, ist, wie das Wunder ausschauen müsste. Stellen Sie sich vor, wir würden morgen früh aufwachen Und die Stromgestehungskosten für Kohle zum Beispiel, für Photovoltaik und Wind, die wären so gering, dass niemand mehr einen Anreiz hätte, Kohle aus dem Boden zu holen. Dann hätten die Ingenieure das Problem für uns gelöst und wir müssten das Schicksal der internationalen Klimapolitik nicht mehr in die Hände der Klimadiplomaten legen. Das wäre eigentlich eine schöne Welt. Aber stellen Sie sich vor, dieses Wunder passiert nicht schlagartig, sondern das Wunder braucht Zeit. Und sagen wir, wir könnten in der Zukunft immer noch hoffen, dass es bei den Erneuerbaren, bei den Speichertechnologien Durchbrüche gibt. Und ich denke, solche Durchbrüche kann es sehr wohl geben und wird es wahrscheinlich auch geben. Aber die Kosten sinken langsam, erst langsam bis unter die Stromgestehungskosten von Kohle. Was wird denn dann in der Zwischenzeit passieren? Was in der Zwischenzeit passieren ist, wir werden die Erneuerbaren ausbauen, aber weil wir die Erneuerbaren ausbauen, werden wir weniger Nachfrage nach fossilen Energieträgern haben. Die Preise werden weniger steigen und es werden Erneuerbare ausgebaut und weiterhin fossile Energieträger genutzt. Und das ist genau das, was überall auf der Welt passiert, in China. China baut Kohlekraftwerke mit etwas verminderter Geschwindigkeit, heimisch, aber mit vielen Investitionen entlang der Seidenstraße. Das ist das, was wir in Deutschland gemacht haben. Deutschland hat seit 2011 10 neue Kohlekraftwerke gebaut und wir haben trotzdem wegen des Ausstiegs der Kernenergie die Kernenergie im Wesentlichen durch Erneuerbare ersetzt. Also wir leben dann in einer Welt, die bestimmt ist im Wesentlichen von Kohle und von Erneuerbaren. Und wenn ich nachher die Kohlekommission kommentiere, dann werde ich auf dieses Grundproblem nochmal gesondert eingehen. Das heißt also mit anderen Worten, was haben wir denn eigentlich für Möglichkeiten, mit dem Problem zu Rande zu kommen? Aus meiner Sicht gibt es zwei zusätzliche Möglichkeiten. Das eine ist, wir könnten im Grunde genommen die Besitzer von Kohle, Öl und Gas dafür bezahlen, dass sie die Ressourcen und Reserven im Boden belassen. Das scheint auf den ersten Blick so ein bisschen eine verrückte Idee, aber man sollte der Fairness halber schon mal auch diese Idee auf den Tisch legen. Das Problem wäre nur, wenn wir die kompensieren würden, dann würden die Investitionen in die Exploration neuer fossiler Energieträger unvermindert weitergehen, weil man dann natürlich den Preis für die Kompensation in die Höhe treiben kann. Bleibt also die dritte Möglichkeit. Wir brauchen eine CO2-Bepreisung. Und zwar eine CO2-Bepreisung, die uns instand setzt, die Knappheit der Atmosphäre, und das ist ja sozusagen der begrenzende Faktor im 21. Jahrhundert, die Knappheit der Atmosphäre so in Preisen auszudrücken, dass Konsumenten und Investoren ihre Entscheidungen entsprechend verändern. Und was macht ein CO2-Preis? Ich glaube, er macht drei wunderbare Dinge. Erstens, ein CO2-Preis macht die CO2-freien Technologien vorteilhafter gegenüber den fossilen Energien. Das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Das Zweite, was er macht, ist der sogenannte Rebound-Effekt, dass dann mehr fossile Energieträger genutzt werden, weil wir Erneuerbare nutzen. Der wird nicht auftreten. Warum? Weil die Nutzung der fossilen Energieträger entsprechend ihres Kohlenstoffgehalts bestraft wird. Kohle am meisten, Gas am wenigsten. Und das Dritte ist, durch die Bepreisung entstehen Einnahmen. Und mit diesen Einnahmen kann man vernünftige Dinge tun. Man kann zum Beispiel in Infrastruktur investieren, man kann Steuern senken, man kann Staatsverschuldung abbauen. Das ist aus meiner Sicht der Grund, warum die CO2-Bepreisung so wichtig ist. Und zwar in einem Ausmaß, ein steigender CO2-Preis, der uns dann eben hilft, in die Atmosphäre entlassene CO2 auf eine solche Maßzahl wie 800 oder 1000 Gigatonnen CO2 zu begrenzen. Das löst immer noch nicht das Trittbrettfahrerproblem bei den internationalen Verhandlungen, aber das ist das, wo wir hin müssten, dass wir in den Klimaverhandlungen am Ende des Tages solche CO2-Bepreisungssysteme bekommen, ins Werk setzen, die auf den Märkten die Knappheit der Atmosphäre zum Ausdruck bringen. Was würde das technologisch bedeuten? Nun, das würde im Wesentlichen bedeuten, dass wir jetzt unsere Investitionsströme umlenken müssen. Und das müssen wir nicht planwirtschaftlich tun, sondern das würde wegen des CO2-Preises würde dann Anreiz geschaffen werden für die Investoren. Wir würden dann relativ zügig den Stromsektor dekarbonisieren müssen. Das heißt einen globalen Ausstieg aus der Kohle. Der Stromsektor hätte eine strategische Bedeutung für den Umbau, für die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft, weil wir dann in anderen Bereichen, vor allem im Transportsektor, elektrifizieren müssen. Aber damit wir elektrifizieren können, brauchen wir zuvor einen dekarbonisierten Stromsektor. Wir werden uns dann auch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts damit beschäftigen müssen, dass wir CO2 aus der Atmosphäre entziehen. und damit negative Emissionen erzeugen. Das ist ein heikles Thema, ein emotional hoch aufgeladenes Thema. Aber das zeigen eben sehr wohl die IPCC-Berichte, dass wir ohne diese Negativ-Emissionstechnologie nicht zurande kommen. Und das heißt ja nur, dass wir hier in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts netto CO2 negative Emissionen benötigen. Das heißt aber nicht, dass wir hier erst beginnen sollten, in diesen Bereich zu investieren, sondern das müssten wir schon deutlich vorher tun. Denn solche technologischen Entwicklungen und die Entwicklung von Pilotprojekten braucht eben Zeit. Das ist so in etwa die 2-Grad-Welt, die ich Ihnen hier beschrieben habe. Und ehrlich gesagt, wenn wir auf eine 1,5-Grad-Welt gehen, fundamental verändern tut sich da nichts. Wir müssten auch bei einer 1,5-Grad-Welt jetzt endlich den Einstieg in eine effektive Klimapolitik bekommen. Wir müssten erfolgreich sein darin. Wir müssten den Stromsektor dekarbonisieren. Wir müssten den Transportsektor, Wärmebereich elektrifizieren. Und wir müssten dann eben auch uns mit der Technologie von negativen Emissionen auseinandersetzen. Ich will aber jetzt für den Rest des Vortrages gar nicht so sehr mich mit diesen Langfristthemen beschäftigen. Denn die Beschäftigung mit diesen Langfristthemen hat einen großen Nachteil. Das ist immer weit in der Zukunft. Und meine Erfahrung auch im Weltklimarat ist, man kann mit allen Leuten über alles reden, solange das in der Zukunft ist. Also in den Verhandlungen, die ich dort geführt habe für den IPCC mit 194 Staaten, und das ist durchaus ein Erlebnis, das so die, ja, für mich war das ein lebensveränderndes Erlebnis, das über eine Woche zu machen. Ich selber habe keine Drogenerfahrungen, aber so nach 36 Stunden hatte ich damals am Stück bei den Verhandlungen den Eindruck, ich könnte jetzt das nachvollziehen, was passiert, wenn man Drogen nimmt. Also da ist man sich dann über die Realität nicht mehr ganz so sicher, wie man es vorher war. Und es ist dann auch ganz interessant zu sehen, was man da eigentlich alles dann verhandelt hat. Aber egal. Übrigens, das ist auch interessant, die wirklich interessanten Passagen sind alle in den Fußnoten enthalten. Also das hat mich eigentlich davon überzeugt, dass sich wissenschaftliche und auch politische Revolutionen oft in Fußnoten ereignen können. Also verachten Sie die Fußnoten nicht. Aber was ich sagen will hier ist, über die Zukunftsperspektiven konnte man mit Saudi-Arabien sehr wohl reden, wenn man gesagt hat, ja, unsere Szenarien zeigen, wir brauchen also CO2-Neutralität etwa in der Mitte des Jahrhunderts, haben die alle gesagt, das geht in Ordnung, kein Problem, machen wir. Und wenn man gesagt hat, ja, aber dann bräuchten wir 2080 nur ein paar negative Emissionen, geht auch klar, machen wir mit. Also über die Szenarien, über die Zukunft konnte man immer reden. Über zwei Dinge konnte man nicht reden, über die Vergangenheit und über die nahe Zukunft. Die Vergangenheit deswegen, weil bei der Vergangenheit, da ging es immer um Schuldfragen, wer war an den Emissionen tatsächlich schuld. Und bei der nahen Zukunft, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, einen Satz reinzubringen, wir schaffen jetzt in den nächsten 10 Jahren die Subventionen für die fossilen Energieträger ab, dann wäre daran fast der Bericht gescheitert. Und das hat mir eigentlich zu der Überzeugung gebracht, dass die Glaubwürdigkeit der Politik nicht so sehr darin besteht, was man lange in der Zukunft alles an ehrgeizigen Zielen formuliert, sondern dass die Glaubwürdigkeit der Politik im Wesentlichen darin besteht, was man in der nahen Zukunft tatsächlich tun will. Was ich Ihnen hier jetzt mal zeigen will, ist, wie das Ganze mit der Kohle ausschaut. Also Sie sehen hier so etwa die Budgets für das 2-Grad-Ziel und für das 1,5-Grad-Ziel. Und was mir aber wichtig ist, ist das, wenn Sie die geplanten, die im Bau befindlichen und die existierenden Kohlekraftwerke, wenn Sie diese Emissionen aufsummieren über die ökonomische Lebenszeit, dann kommen Sie zu dem Ergebnis, dass die Kohlekraftwerke weltweit in etwa 330 Gigatonnen emittieren werden. Und wenn Sie das mal vergleichen mit 800 Gigatonnen, vielleicht damit 1000, dann sehen Sie, die Kohle wird schon einen erheblichen Teil dieses Kohlenstoffbudgets aufbrauchen. Und wenn Sie dann noch die Infrastruktur aus den anderen Sektoren mit dazu nehmen, die einfach schon rumsteht und die eben auch entsprechende Emissionen über die ökonomische Lebenszeit produzieren wird, dann kommen Sie auf weitere 500 Gigatonnen CO2 und dann sehen Sie, dass eigentlich mit Kraftwerksbauten und sonstiger Infrastruktur eigentlich das Kohlenstoffbudget schon nahezu aufgebraucht ist. Und wenn Sie dann noch sich vor Augen führen, wie das so ausschaut mit der Kohlekraft, was da in der Pipeline ist, dann sehen Sie natürlich, dass China tatsächlich bei den Neubauten heimisch etwas zurückfährt, Indien ebenso. Aber China investiert entlang der Seidenstraße ganz gewaltig. Aber was wichtiger ist, ist, die kleinen Länder, wie zum Beispiel Indonesien, Bangladesch, übrigens auch Japan, massivste Investitionen in die Kohle, Ägypten, Pakistan und Philippinen. Wenn Sie die Länder zusammenzählen, kommen Sie auf eine weitere Milliarde Menschen, die auf dem Sprung in die globale Mittelschicht sind. Und wenn die diesen Sprung im Wesentlichen mit Kohlekraftwerken machen, dann wird uns das mit dem 2-Grad-Ziel oder mit der 1,5-Grad-Grenze nicht rund. Und hier haben Sie sozusagen die gesamten Ausbaupläne weltweit. Da sehen Sie natürlich einen Kontinent, der kaum Beachtung findet, einfach deswegen, weil der quantitativ noch keine so große Rolle spielt, nämlich Afrika. Aber auch in Afrika gibt es massive Investitionen in Kohlekraftwerke. Und wenn Sie sich vorstellen, dass China massiv in Afrika investiert, Afrika die zukünftige Werkbank vielleicht für China, dann wird eben deutlich und klar, dass auch dort die Kohleausbaupläne eine große Rolle spielen. Nun, was könnte man jetzt tun, um da einen Einstieg zu finden? Wir haben das gemacht, indem wir mit Nick Stern und mit Joe Stiglitz eine High-Level-Commission gegründet haben, oder die Weltbank hat die gegründet und wir waren da sozusagen daran beteiligt, auszurechnen, was würde denn mit einem 1,52-Grad-Ziel, was bräuchte man denn da eigentlich für CO2-Preise? Wie sollte das eigentlich ausschauen? Und wir sind da zu dem Ergebnis gekommen, und da muss man jetzt natürlich sagen, das ist so im Wesentlichen für so ein 2-Grad-Ziel, dass so zwischen 40 und 80 Dollar pro Tonne CO2 bis 2020 und zwischen 50 und 100 Dollar bis 2030 eigentlich ein guter Anfang wäre. Und das wäre genau der entscheidende Punkt. Wir brauchen jetzt Einstiegspunkte, Einstiegsluken in eine solche Politik. Und es gibt uns zumindest eine Größenordnung, wo wir hin sollten. Und bevor ich jetzt so langsam auf die nationale Ebene zur Kohlekommission komme, will ich nur ganz kurz sagen, dass wir ja weltweit zumindest nach wie vor CO2 subventionieren. Wir haben einen CO2-Preis, einen globalen CO2-Preis. Das Problem an diesem CO2-Preis ist, er hat das falsche Vorzeichen. Wir subventionieren die Tonne CO2 jährlich im Schnitt mit 150 US-Dollar. Jetzt muss man natürlich zugestehen, dass die meisten dieser Subventionen für Ölexporte sind. Und wenn man dann aber mit einbezieht, dass die Kohle nicht zu den sozialen Kosten in die Kraftwerke gelangt und das als Subventionen rechnet, dann kommt man in etwa auf diese 150 US-Dollar. Und das ist dann schon ganz gewaltig. Und dieser Abbau der Subventionen in der G20 hat im Wesentlichen nicht besonders gut funktioniert. Aber jetzt so langsam zu unserer nationalen Ebene oder zur europäischen Ebene. Und um sich das mal klar zu machen, scheint mir wichtig, dass ich jetzt zunächst mal Ihnen erläutere, was so auf der europäischen Ebene im Augenblick passiert. In Europa haben wir einen Emissionshandel. Und auf diesem Emissionshandel bildet sich ein Preis. Und da sehen Sie hier die Preisentwicklung so seit 2011. Der Preis ist verfallen, dann hat er hier eine lange Phase gehabt, wo er so bei 5 Euro herumgedümpelt ist. Und so nach der Emissionshandelsreform im vergangenen Jahr sehen Sie, dass also der Preis nun langsam steigt. Im Augenblick sind wir so bei 24 Euro pro Tonne CO2. Das ist schon ganz schön beträchtlich, dass dieser CO2-Preis jetzt gestiegen ist. Und der hat auch auf dem deutschen Strommarkt durchaus Wirkungen gehabt. Er hat hier bei 5 Euro kaum Wirkungen gehabt, aber dieser Anstieg sieht man, und was man da sehr schön gesehen hat, ist, dass dieser Anstieg dazu geführt hat, dass die Steinkohlekraftwerke in Deutschland ihre Kapazität zurückgefahren haben und auch die Emissionen aus den Steinkohlekraftwerken abgesunken sind. Und jetzt wissen Sie ja, dass Deutschland vor 1-2 Wochen eine Kohlekommission zu ihrem Ende gekommen ist, zu ihrem Abschlussbericht. Und diese Kohlekommission hat also nun festgelegt, wie der Kohleausstieg funktionieren soll. Und das will ich Ihnen jetzt mal ganz kurz erläutern, was die Kohlekommission so in etwa beschlossen hat, und werde dann das nochmal verbinden und verknüpfen mit der Preisentwicklung auf dem europäischen Emissionsmarkt. Das ist das, was die Kohlekommission beschlossen hat. Das ist der Ausstieg aus der Kohle. Und das heißt also im Wesentlichen, dass also jetzt 13 Gigatonnen vom Netz gehen sollen und dass in etwa 2038 dann in der Tat das letzte Kohlekraftwerk auch vom Netz gehen soll. Das waren die zwei wesentlichen Punkte. 13 Gigawatt sollten aus dem Netz gehen und 2038, wenn dann der Abschlussbericht oder die Revision positiv ausfallen würde, vielleicht sogar 2035, aber hier sollte die Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Jetzt scheint mir nochmal wichtig zu sein, sich die Frage zu stellen, was wäre denn ohnehin vom Netz gegangen, selbst wenn es keine Klimapolitik gäbe. Das scheint mir deswegen so wichtig zu sein, weil Sie in ein paar Minuten sehen werden, welche fürstlichen Kompensationen sich die Kraftwerksbetreiber da bezahlen lassen. dann sehen Sie natürlich, dass auch ohne Klimapolitik natürlich in einer gewissen Bandbreite nicht unerhebliche Kohlekraftwerke vom Netz gehen würden. Sowohl Steinkohlekraftwerke als auch Braunkohlekraftwerke. Und warum würden Sie das tun? Weil wir auf dem europäischen Strommarkt dramatische Überkapazitäten haben und diese Überkapazitäten würden abgebaut werden. Und jetzt ist die entscheidende Frage, was geschieht denn eigentlich oder wie ist dieser Beschluss dieser Kohlekommission zu werten und zu deuten? Und die entscheidende Frage ist jetzt, bedeutet das, was die Kohlekommission vorschlägt, dass die Regierung jetzt bilateral mit den Kraftwerksbetreibern verhandeln muss und dann über Ordnungsrecht den Ausstieg aus der Kohleverstromung gewissermaßen anordnet? Das wäre sozusagen die erste Möglichkeit. Man nennt es den ordnungsrechtlichen Ausstieg. Die Regierung muss bilateral verhandeln und wenn die Regierung einen ordnungsrechtlichen Ausstieg anordnet, muss sie dafür Kompensationszahlungen leisten. Und das ist ein bisschen unklar, wie lange die Kompensationszahlungen geleistet werden. Nach dem Verständnis vieler in der Regierung sollten nach 2025 für Kraftwerkstilllegungen keine Kompensationen mehr bezahlt werden. Aber das ist zunächst mal eine offene Frage. Es könnte aber auch sein, dass der Preis im europäischen Emissionshandel weiter steigt, vielleicht sogar auf 35 Euro. Und wenn die Kohle- und die Gaspreise mitspielen, jedenfalls in unseren Szenarien sehen wir das, dann würde das wahrscheinlich ausreichen, um etwa diesen Ausstiegspfad zu bewerkstelligen. Das hat aber eine entscheidende Voraussetzung, dass tatsächlich der Preis so bei in den nächsten Jahren bei 20, 24 Euro verharrt und dann so schrittweise bis zum Jahr 2020 auf 35 Euro, 40 Euro steigt, dann wäre das ein Szenario. Wenn der Preis wieder einbricht, dann würde das bedeuten, dass die Kraftwerke ordnungsrechtlich mit vielen Kompensationszahlungen stillgelegt werden müssen. Und das ist das, was wir hier in unseren Szenarien sehen. Das sind also hier die 2030-Ziele, die sich Deutschland gesetzt hat. Und die Kohlekommission hatte die Aufgabe, zu explorieren, unter welchen Bedingungen die 2030-Ziele erreicht werden können. Und wenn wir hier zwischen 30, 36 und 40 Euro in etwa hätten, dann würde das bedeuten, dass wir diese Ziele relativ locker erreichen. Und wenn uns die Preise auf dem Gas- und Kohlemarkt einen Strich durch die Rechnung machen, dann würde das auch bedeuten, dass vielleicht dieser Preis 50 Euro haben müsste, um dieses Ziel zu erreichen. Aber immerhin, das wäre möglich und wäre denkbar. Und jetzt will ich Ihnen erläutern, dass aus meiner Sicht es einen großen Unterschied macht, ob man aus der Kohle ordnungsrechtlich aussteigt oder ob uns der Emissionshandel den Gefallen tut, dass der Preis so stark steigt, dass aus Gründen des Preisanstiegs aus der Kohlekraft ausgestiegen werden muss. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, den ich Ihnen jetzt erläutern muss. Wenn wir ordnungsrechtlich aussteigen, also wenn wir festlegen, Steinkohlekraftwerk X und Braunkohlekraftwerk Z muss jetzt aus dem Stromsektor muss abgeschaltet werden, was würde denn dann passieren? Dann würde vor allem eines passieren, dass der Strompreis steigt. Wegen des steigenden Strompreises werden dann andere verbleibende Steinkohlekraftwerke rentabler. Klar, die Kapazität geht zurück, der Preis steigt und sie würden ihre Kapazitäten nach oben fahren. Wenn sie ihre Kapazitäten nach oben fahren, würden sie nach Lage der Dinge eben auch ihre Emissionen nach oben fahren. Und das heißt mit anderen Worten, ein ordnungsrechtlicher Ausstieg garantiert uns zwar, welche Gigawattzahl zu welchem Zeitpunkt aus dem System aussteigt, aber sie sagt überhaupt nichts drüber, wie die Kapazitätsauslastung anderer Kraftwerke sein wird und sie sagt uns auch nichts drüber, wie zum Beispiel die fehlenden Kapazitäten am Ende ersetzt werden. Im Gegensatz zu einem Ausstieg, der vor allem preisgetrieben ist. Was da nämlich passieren würde, ist, es würden zunächst mal sofort, wenn der CO2-Preis steigt, würde die Jahresnutzung der Kohlekraftwerke reduziert werden. Und es wäre gut für die Stabilität des Stromsystems. Die Kohlekraftwerkskapazität kann länger bestehen bleiben als bei einem ordnungsrechtlichen Ausstieg. Jetzt wissen wir, dass bei den meisten Stein- und Braunkohlekraftwerken KWK-Anlagen damit verbunden sind. Das heißt, die produzieren auch Wärme. Wenn wir die sofort abschalten würden, müsste für diese Wärme sofort Gaskraftwerke ersetzt werden. Das heißt also, bei einem ordnungsrechtlichen Ausstieg sind wir in der Gefahr, dass wir Gaskapazitäten jetzt in den nächsten Jahren aufbauen, die wir später gar nicht mehr benötigen, wenn wir dann nach 2030 stärker mit den Emissionen nach unten gehen wollen. Immerhin legt die EU für uns fest, dass wir bis zum Jahr 2050 einen CO2-freien Stromsektor wollen. Das heißt also mit anderen Worten, der übermäßige Zubau von Gaskapazitäten ist für die künftige Emissionsreduktion ebenso ein Risiko. Und dieses Risiko würden wir bei einem Preisanstieg in der Größenordnung von heute 20 auf 35, vielleicht 40 Euro vollständig vermeiden können. Was Sie also hier sehen, ist, dass auf den ersten Blick schauen beide Methoden gleich aus. Es geht darum, dass wir eine bestimmte Kapazität hier abbauen, dass bestimmte Gigawattzahlen an Stein und Braunkohle vom Netz gehen. Aber in der Wirkung ist es fundamental verschieden, weil beim ordnungsrechtlichen Ausstieg haben wir nur die Kontrolle darüber, welche Kraftwerke vom Netz gehen. Hingegen bei einer Preissteuerung steuern wir nicht nur den Ausstieg aus der Kohlekraft, sondern wir steuern zugleich auch, welche Kapazitäten zugeschaltet werden, in welchem Umfang Gaskapazitäten und Erneuerbare rentabel werden. Deswegen scheint mir es von grundlegender Bedeutung zu sein, und das wäre auch meine Empfehlung, dass wir die Ergebnisse der Kohlekommission benutzen, vielleicht aus Gründen der politischen Opportunität mit einem ordnungsrechtlichen Ausstieg beginnen, aber zusehends eben dann versuchen, die Preismechanismen wirken zu lassen. Denn diese Preismechanismen würden uns dann eben helfen, das Problem sehr viel effektiver zu lösen. Nicht nur kosteneffizienter, sondern eben auch effektiver zu lösen. Und das heißt also mit anderen Worten, aus meiner Sicht ist das größte Risiko, das die Kohlekommission ungelöst hat lassen, dieser sogenannte Rebound-Effekt. Dass wenn wir Kapazitäten abschalten, der Strompreis steigt, wir keine Sicherheit haben, dass nicht die Emissionen am Ende doch steigen. Was möglich ist, ist, es wird immer wieder gesagt, der Kohleausstieg würde gar nichts nützen, weil wenn wir aus der Kohle aussteigen, dann würden die Deutschen in Deutschland Zertifikate freigesetzt werden, die würden auf den Markt geworfen werden und diese zusätzlichen Zertifikate würden dann den Preis senken. Was wir an Kohle einsparen, würde dann vielleicht zusätzlich in Polen genutzt werden. Das könnte man neutralisieren. Die Emissionshandelsrichtlinie erlaubt uns, diesen sogenannten Wasserbetteffekt zu neutralisieren. Aber selbst wenn uns das gelänge, dass wir bei einem ordnungsrechtlichen Ausstieg Zertifikate löschen, bleibt ein großes Problem, nämlich der Rebound-Effekt. Und wie könnte man jetzt damit zurande kommen? Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, wenn wir europäisch einen Mindestpreis im Emissionshandel einführen würden. Und wenn uns das nicht gelingt, weil wir die Mehrheitsverhältnisse haben, könnten wir auch mit einem nationalen CO2-Preis beginnen und versuchen, eine Koalition der Willigen von Niederlanden, Spanien, Italien zu formen, die alle aus der Kohle aussteigen würden. Und dann würden wir damit auch unsere möglichen Wettbewerbsnachteile entscheidend neutralisieren können. Das wäre aus meiner Sicht das wichtigste Ergebnis. Es gibt ein Sondervotum in der Kohlekommission, die das empfiehlt, aber die Mehrheit hat sich eben nicht darauf verständigen können. Und es ist vielleicht lohnend, sich dann nochmal Rechenschaft darüber abzulegen, warum das in der Kohlekommission so schwierig war, sich auf einen vernünftigen Preismechanismus zu verständigen. Zunächst mal ganz kurz, das ist das eine Ergebnis der Kohlekommission. Also sie lässt offen, in welchem Umfang das zum ordnungsrechtlichen Ausstieg kommen soll. Sie empfiehlt den ordnungsrechtlichen Ausstieg. Es gibt ein Sondervotum für einen CO2-Mindestpreis. Das müsste dann der Gesetzgeber entsprechend absichern und umsetzen. Aber was Sie hier sehen ist, das sind Maßnahmen, das sind vielleicht die wichtigsten Maßnahmen, Maßnahmen zum Strukturwandel, Maßnahmen für die Energiewirtschaft, was sozusagen als Kompensationszahlungen ausgehandelt worden ist. Also Strukturhilfen für die betroffenen Bundesländer in der Größenordnung von 40 Milliarden, ein Sofortprogramm von 1,5 Milliarden, Anpassungsgeld für die Beschäftigten von 5 bis 7 Milliarden, dann die Abfederung von höheren Strompreisen für die Industrie und Haushalte, 14 bis 20 Milliarden, Entschädigung für die Kraftwerksbetreiber von jährlich 0,6 Milliarden pro annum. Also das ist ein ganz gewaltiges Paket. Man hätte zum Beispiel auch bei den Strompreisen die Abfederung genauso hinbekommen, in der gleichen Größenordnung, nicht ganz in der gleichen Größenordnung, aber etwa in einer Größenordnung, wenn man zum Beispiel die Stromsteuer abgeschafft hätte. So, jetzt werden Sie fragen, wenn das so eine wunderbare Idee ist, wo Tilrik Warte und Gernot Klepper und alle Ökonomen eigentlich übereinstimmen, macht einen CO2-Preis, vielleicht in der technischen Ausgestaltung, aber es gibt einen überwältigenden Konsens bei den Ökonomen, macht doch das über CO2-Preise. Warum? Verdammt nochmal, konnte sich die Kohlekommission darauf nicht einigen. Ja, das hat etwas damit zu tun mit der Konstruktion dieser Kohlekommission. Die Große Koalition, die Regierung, wollte den Verteilungskonflikt gar nicht anfassen. Die hat der Kohlekommission gesagt, macht ihr das unter euch aus, Wir besetzen das mit den wesentlichen Interessensgruppen und lasst mal schauen, wie die Machtverteilung hier spielt und dann sollen die das ausmachen. Industrie und Gewerkschaften, die wollten keinen CO2-Preis. Warum wollten sie nicht? Weil nur bei einem ordnungsrechtlichen Ausstieg sie hohe Kompensationszahlungen verlangen können. Wenn der Preis im europäischen Emissionshandel steigt und ein Kraftwerk betriebswirtschaftlich sich nicht mehr rentiert, gibt es keine Kompensationszahlungen. Die gibt es nur dann, wenn die Regierung sagt, ihr müsst ordnungsrechtlich aussteigen. Die Energiewirtschaft, Teile der Energiewirtschaft, wollen neue Gaskraftwerke. Ein CO2-Preis, das habe ich Ihnen vorher dargestellt, verhindert einen übermäßigen Ausbau von Gaskraftwerken, weil man dann mit den Kapazitäten der Steinkohlekraftwerke das effektiver spielen kann. Also hat auch die Energiewirtschaft ein großes Interesse, dass es zum ordnungsrechtlichen Ausstieg kommt und wenn es zu einem CO2-Preis käme, dass der nicht so hoch ist. Die Umweltverbände misstrauen dieser indirekten Steuerung über Preise. Sie wollen, dass bestimmte Kraftwerke vom Netz gehen und es ist für ihre Klientel wichtig, dass sie zumindest sagen können, wir haben 13 Gigawatt verhandelt, die jetzt vom Netz gehen müssen und dann eben auch kraftwerkscharf bestimmen, welche vom Netz gehen. Und das Ausstiegsdatum vor 2040, das also hier eine 3 war, also eben eine 2030er-Zahl, war für die Umweltverbände entscheidend und dass die vier Kohleländer Strukturhilfen wollten und keine Klimapolitik, ist offenkundig und liegt natürlich auch in ihrer Interessenslage. So, das ist sozusagen, das ist aus meiner Sicht der Grund, warum es zu keiner CO2-Bepreisung kommt. Was ich Ihnen jetzt in den verbleibenden 3 Minuten noch erläutern will, ist, dass aus meiner Sicht die Lage gar nicht so hoffnungslos ist. Und zwar nicht deswegen, weil in Deutschland jetzt plötzlich die hegelsche Vernunft sich durchsetzt, sondern weil es auch die Europäische Union ein paar sehr interessante Beschlüsse gefasst hat, die jetzt aus meiner Sicht die Möglichkeit schaffen, dass wir die Klimapolitik auf sehr viel rationalere Füße stellen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die Europäische Union, die hat natürlich festgelegt, eine 55% Reduktion 2030 und vor allem in ihrer Langfriststrategie, dass wir CO2-neutral werden 2050 und 60. Da wird sicherlich aus der europäischen Perspektive noch eine Anschärfung von Zielen kommen, aber das ist gar nicht so sehr mein Ansatzpunkt. Mein Ansatzpunkt ist ein anderer. Was aus meiner Sicht in Deutschland kaum wahrgenommen worden ist, dass es über das sogenannte Burden-Sharing hat die EU und haben die Mitgliedsländer sich darauf verständigt, dass sie außerhalb des europäischen Emissionshandels, und das ist im Wesentlichen Transport, Gebäude und Landwirtschaft, die Emissionen nach 2020 drastisch senken wollen. Und das ist eine europarechtliche Verpflichtung. Da geht es nicht darum, dass Deutschland Vorreiter ist, sondern da muss Deutschland einfach europarechtliche Verpflichtungen erfüllen. Und wenn Sie sich das hier mal anschauen, das sind sozusagen die Verpflichtungen und das ist zum Beispiel in den Nicht-EU-ETS-Sektoren so ein optimistischer Trend, dass wir da schaffen, die Emissionen jährlich um 1% zu reduzieren, was man bezweifeln kann. Jedenfalls sehen Sie, dass da eine erhebliche Deckungslücke auftritt. Und jetzt sagt dieses Burden-Sharing, ein Staat, der nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen, kann in bilateralen Verhandlungen mit anderen Staaten Emissionsrechte kaufen. Diese Emissionsrechte haben mit den Zertifikaten im europäischen Emissionshandel zunächst gar nichts zu tun. Und was jetzt passiert ist, in dieser Situation, wo fast keine Knappheit ist, beginnen bereits die Regierungen zu verhandeln und abzuschätzen, was da eigentlich für finanzielle Risiken auftauchen. Und was wir wissen ist, dass die Vermeidungskosten im Verkehrssektor viel höher sind als etwa im Stromsektor. Also irgendwo so zwischen 50 und 100 Euro pro Tonne CO2. Wenn man das mal als Ausgangspunkt nimmt, dann muss der Finanzminister damit rechnen in Deutschland, dass er zwischen 2020 und 30 irgendwie zwischen 30 und 60 Milliarden bezahlen muss, indem er eben Rechte von anderen Ländern kauft. Und der ganze Witz des deutschen Klimaschutzgesetzes besteht nur darin, nicht nur darin, aber auch darin, dass dem Innenministerium, dem Landwirtschaftsministerium, dem Verkehrsministerium jetzt die finanziellen Verpflichtungen aus diesem Burden-Sharing zugewiesen werden soll. Kein Wunder, dass die Union gesagt hat, ein solches Klimaschutzgesetz machen wir nicht mit. Aber egal, wie wir das intern national drehen und wenden, wir werden uns bei anderen Ländern einkaufen müssen. Und was heißt das jetzt? Das heißt aus meiner Sicht Folgendes, wir werden in den nächsten Jahren folgende Situation sehen. Wir haben einen europäischen Emissionshandel. In diesem europäischen Emissionshandel wird es einen bestimmten Preis geben. Zu diesem Preis werden bestimmte Kraftwerke vom Netz gehen. Und wir werden außerhalb des Emissionshandels auch einen Preis sehen, der durch die bilateralen Verhandlungen von Regierungen entsteht. Und stellen wir uns mal vor, ab 2025 sehen wir, im Verkehrssektor ist der Preis, den Deutschland, vielleicht Ungarn bezahlt, so in einer Größenordnung von 50 Euro pro Tonne CO2. Und im Stromsektor ist der Preis 25 Euro. Also man muss nicht sehr weit gehen, um auf die Idee zu kommen, dass irgendwann mal jemand sagt, naja, aber hier so teuer, hier so billig, da könnte doch der Stromsektor ein bisschen mehr machen. Wir könnten doch eigentlich die Zertifikate, die da im Stromsektor entstehen, auf den Verkehrssektor anrechnen. Und schon beginnt die Debatte, dass im Grunde genommen hier ein System Schritt für Schritt integriert wird. Das passiert auf der horizontalen Ebene. Auf der vertikalen Ebene, gespiegelt auf die Nationalstaaten, heißt es, dass ja dann nationale Instrumente entwickelt werden müssen, durchgesetzt werden müssen. Und das ist aus meiner Sicht unvermeidbar, dass wir dann in Deutschland eine Debatte haben über eine Energieabgabenreform. Wie schaut eigentlich die CO2-Besteuerung aus in der Zukunft im Verkehrssektor? Wie schaut die aus im Gebäudesektor? Wie schaut die aus in der Landwirtschaft? Und das wird aus meiner Sicht eine hochinteressante Debatte werden, auch vertikal, und das scheint mir, beide Bewegungen, beide Mechanismen, horizontal und vertikal, sind aus meiner Sicht ein hervorragender Ansatzpunkt, über die Frage nachzudenken, könnten wir eigentlich nicht hier in Europa und in Deutschland zu einem einigermaßen konsistenten CO2-Bepreisungssystem kommen. Das wird ein sehr mühevoller Weg werden, aber das ist aus meiner Sicht eine große Hoffnung, die da besteht. Und da geht es nicht darum, dass wir das aus Gründen der nationalen Vorreiterschaft tun, sondern das sind europarechtliche Verpflichtungen. So, und jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss. Was ich Ihnen hier zeigen wollte, ist, CO2-Preise sind effektiv und gerecht. Ich habe wenig über Gerechtigkeit gesagt, wenig darüber, was man tun kann, um Haushalte zu entlasten. Das kann ich vielleicht nachher in der Diskussion sagen. Die Vorschläge der Kohlekommission zeigen aus meiner Sicht deutlich die Grenzen des Ordnungsrechts. Der ordnungsrechtliche Ausstieg wird nicht nur teuer, sondern er verspricht auch nicht, dass die Emissionen tatsächlich sinken und dass die Verursacher, diejenigen, die verschmutzen, auch tatsächlich zahlen. Die europäische Klimapolitik wird eine Debatte um die CO2-Bepreisung erzwingen. Die beiden Emissionshandelssysteme müssen harmonisiert werden und die Chancen einer ökologischen und sozialen Steuerreform in Deutschland und auch in Europa steigen. Und das ist mein Schluss und eigentlich meine optimistische Note, wenn Sie so wollen. Die CO2-Preise und die CO2-Bepreisung könnte die deutsche Energiewende, die aus meiner Sicht mit vielen Mängeln behaftet ist, doch noch zum Erfolg führen. Und wenn uns das gelänge, dann könnte daraus auch eine internationale Signalwirkung entstehen, die die internationale Kooperation erleichtert und nicht erschwert. Herzlichen Dank.
Ottmar Edenhofer habt ihr gehört, Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, mit einem Vortrag über internationale, europäische und nationale Klimapolitik und seinen Vorschlag, die CO2-Emissionen durch eine Bepreisung von CO2-Ausstoß zu senken. Oder man könnte es auch CO2-Steuer nennen. Einen Link zu einem Papier von Edenhofer mit Eckpunkten einer CO2-Preisreform für Deutschland findet ihr übrigens auch auf unserer Homepage deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Am Mikro für euch war Katrin Ohlendorf. Ciao und bis zum nächsten Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.